Ja, kein religiöses Fest ist so von Vorfreude geprägt wie das Weihnachtsfest. Obwohl zunächst kein Bezug zwischen dieser Vorfreude und dem religiösen Charakter dieses Festes festzustellen ist. Die größte Vorfreude haben immer die Kinder. Teilweise monatelang wird gewünscht und sich gefreut. Und vor ein paar Tagen las ich in einem kleinen Heftchen eine kurze Geschichte, die muss ich euch ganz einfach wiedergeben, weil sie mich so sehr zum Lachen gebracht hat. Ein liebevoller Vater fragte seine kleine Tochter bereits lange im Vorhinein, was sie sich zu Weihnachten wünsche. Und schüchtern antwortet sie, dass sie gern einen kleinen Bruder hätte. Zu jedermanns großer Freude und Überraschung kam ihre Mutter am Weihnachtsabend tatsächlich mit einem kleinen Jungen im Arm aus dem Krankenhaus zurück. Als der Vater im nächsten Jahr wieder die gleiche Frage stellte, zögerte sie nicht lange. Wenn es nicht so anstrengend für Mama ist, dann hätte ich gern ein Pony. Ja, irgendwas hat die Kleine schon verstanden, aber die Enden hat sie so irgendwie noch nicht so richtig zusammengebracht. Es wird aber immer schwieriger, die Vorfreude der Kleinen zu steuern. Heutzutage wird einfach gekauft, was gebraucht wird oder was man sich wünscht. Das Warten fällt schwer und wird immer unpopulärer. Und da ist die junge Familie, die ihr erstes Baby erwartet. Man hat 9 Monate Zeit, sich zu freuen. Auch wenn die werdende Mutter einige Beschwerden zu ertragen hat. Ich habe die Tabea im Vorhinein gefragt, ob beim 4. Kind die Vorfreude anders wird als beim 1. Sie hat gesagt, also die Vorfreude ändert sich nur, mit jedem Kind wird man gelassener und ruhiger. Auch eine gewisse Vorfreude. Ja, und da ist die arbeitende Bevölkerung, die sich im Weihnachtsrummel und im Weihnachtsstress auf ein paar ruhige Tage zu Weihnachten freut. Zwischen den Jahren. Und noch dazu, wenn die Tage dann günstig liegen. Das heißt, wenn man vielleicht nur 5 Tage braucht, um 2 Wochen Urlaub machen zu können. Als ich noch zur Arbeit ging, jetzt als Rentner fröne ich ja nur meinem Hobby. Ja. Also da hatten wir jeweils vor Weihnachten das Gefühl, es könnte gar nicht mehr verrückter werden. Und dann kam die nächste Weihnacht und es wurde doch wieder verrückter als im vergangenen Jahr. Vorfreude sei die schönste Freude, die schönste Art der Freude, sagt man. Und wir bringen sie im Besonderen im Zusammenhang mit der Advents- und Weihnachtszeit. Es gibt aber auch die andere Seite. Nicht vor Freude, man könnte vor Angst sagen. Jemand ist erstmals an Weihnachten alleine, weil ein naher Angehöriger, ein lieber Mensch im Laufe des Jahres verstorben ist. Ich musste da an unseren Markus denken, der dieses Jahr alleine ist. Oder es ist Angst vor der Einsamkeit. Die fällt am Heiligen Abend dann besonders auf die Seele. Angst vor Weihnachten, vor dem Trubel, ab in den Süden, nur weg. Irgendwohin, wo die Sonne scheint, wo man nicht an Weihnachten erinnert wird. Vielleicht flieht man ja vor dem wirklichen Sinn der Weihnacht. Wenn diese Tage doch endlich vorüber wären. Warum bringt Weihnachten bei uns so viel Bewegung, so viel Trauer, Freude, Sorge, Sehnsucht und Ängste? Weihnachten ist doch ein Tag wie jeder andere, wie viele im Jahr. Und dennoch weckt er Gefühle. Der Mann, der seine Frau, seine Familie, seine Kinder verlassen hat, ihn plagen Schuldgefühle, schöne Erinnerungen vielleicht. Die Leere des Hauses oder des kleinen Zimmerchens, das er nun bewohnt, wirkt besonders bedrückend auf ihn. Der Kranke im Krankenhaus, in seinem sterilen, funktionalen Zimmer, wenn er da liegt, wird er nächste Weihnacht wieder zu Hause sein können. Die Witwe, der Witwer, an diesem Abend ist die Einsamkeit noch viel einsamer. Und Heimweh wird an diesem Abend besonders stark. Von meinem Papa erzählt man, den hatte man mit 14 Jahren hier nach Morlis zu einem Bauern getan als Knecht. Und Heiligabend hat sie nicht mehr dort gehalten. Er war 14. Da hat er sich um 10 Uhr aufgemacht, hier über Dammersbach, über die Wälder, nach Marbach um 3:30 am anderen Morgen war er zu Hause, durch so hohen Schnee. Und da gab es noch keine Funktionskleidung, die ihn das, ja. Das Heimweh wird am Heiligabend besonders stark. Ist das jetzt nur Sentimentalität? Der Realist, der Nüchterne, der sagt, ist doch alles nur Gefühlsduselei. Stellt euch nicht so an, der Abend geht vorüber. Notfalls besauft euch, ertränkt eure Sorgen. Am nächsten Morgen ist dann alles vorbei. Aber so einfach ist das nicht, scheint das nicht zu sein. Auch ohne Alkohol kann man einen Weihnachtskater bekommen. Die Statistiken belegen, dass nach dem Fest der Liebe und der Familie die Scheidungslage sprunghaft in die Höhe schnellen. Gestern Abend traf ich einen jungen Mann aus unserem Wohngebiet da unten, hier auf dem Weg, und dann frage ich, und kaufst du noch ein paar Weihnachtsgeschenke? Nee, sagt er, Weihnachten fällt dieses Jahr aus. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat Zoff mit seiner Mutter und zieht aus. Vor dem Fest der Liebe und der Familie. Die Polizei hat in den Weihnachtsfeiertagen häufig mit häuslicher Gewalt zu tun. Anspruch und Wirklichkeit klaffen weit auseinander. Wir wollen lieben und können es doch nicht. Was ist los? Woher kommen diese unbestimmten Sehnsüchte, aber auch diese konkreten Ängste? Warum weckt Weihnachten Empfindungen bei uns, die wir sonst verdrängen? Es ist eigentlich nur ein geschichtliches Ereignis, das durchaus in außerbiblischen Quellen historisch belegt sind. Wir haben eben in der Geschichte von den Leuten gehört, die da genannt werden. Die Personen, die der Lukas in seinem Bericht erwähnt, das sind reale Personen. Das sind keine Märchengestalten. Das sind Politiker, das sind Herrscher, die in Geschichtsbüchern vorkommen. Und dieses Ereignis hat aber nicht nur einen historischen Charakter. In dieser Nacht sind Wunder geschehen, die übernatürlicher Art sind und die bis heute ihre Ausstrahlungskraft nicht verloren haben. Es gab eine ganze Reihe von Wundern in dem Zusammenhang mit der Geburt Jesu. Wir wollen heute Abend nur 3 davon betrachten. Der Titel der Weihnachtspredigt lautet: 3 Wunder erleuchten die Nacht von Bethlehem. Gliederung und auch einige Impulse und Anregungen habe ich mir bei Wolfgang Nestvogel geholt. Es gibt 3 Punkte. Erstens, das Kind ist wirklich Gott. Und zweitens, Gott wird wirklich Mensch. Und drittens, Menschen werden wirklich Gottes Kinder. Wir lesen dazu einige Textstellen aus dem Johannesevangelium. Johannes Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Weiter ab Vers 11. Er kam in das Seine, und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Die erste Weihnachtspredigt aller Zeiten wurde in dieser erwähnten historischen Nacht gehalten. Lukas hat berichtet, wie wir schon gehört haben, jetzt im Kapitel 2. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Was ist da so Besonderes, dass da ein Kind geboren wird? Ich konnte vorhin am Eingang zwei neue begrüßen, die ich noch nie gesehen habe. Ja, bei Webers hat es dieses Jahr jede Menge Nachwuchs gegeben. Da freuen wir uns immer wieder drüber. Ja, was ist so Besonderes, dass da ein Kind geboren wird? Tausende Kinder werden täglich geboren, teilweise unter noch wesentlich dramatischeren Umständen als damals. In Kriegen, auf der Flucht, im Luftschutzkeller, auf der Straße, im Gebüsch. Wir müssen fragen, was ist das Besondere an diesem Kind, dass es uns bis heute noch in Atem hält, dass wir noch 2000 Jahre später weltweit seinen Geburtstag feiern? Die Antwort liegt in der Identität dieses Kindes, in seinem Wesen. Dieses Kind ist kein normales Kind. Es ist kein menschliches Kind. Es ist ein göttliches Kind. Der erste Punkt: Das Kind ist Gott. Wir lasen: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Johannes fällt nicht gleich mit der Tür ins Haus. Er benutzt das griechische Wort Logos, das Wort. Logos ist das Geheimnis, aus dem alles entspringt. Gott sprach und es ward. Gott sprach und es geschah. Das Wort ist Gott in Aktion. Die Genesis, also das erste Buch Mose, das Buch von den Anfängen, beginnt: Im Anfang schuf Gott. Und Johannes beginnt hier, das ist sein Prolog des seines Evangeliums: Im Anfang war das Wort Gottes. Noch ist nicht der Name Jesus genannt. Noch nicht ist vom Sohn die Rede. Wir sehen aus dem Text mehrere Wesensarten dieses Wortes. Das Wort ist ewig. Im Anfang war das Wort. Im Anfang, nicht am Anfang. Und es wurde auch nicht, es war immer da. Das Wort war bei Gott. Es ist persönlich. Es war im Anfang bei Gott. Es stand in Beziehung. Es war in Gemeinschaft mit Gott. Es war nicht alleine. Es war eine eigenständige Person. Das Wort ist persönlich. Es ist göttlich. Das Wort war Gott. Es wurde nicht erschaffen. Hier zeigt sich bereits das Geheimnis der Dreieinheit Gottes: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das Wort ist schöpferisch. Alles wurde durch das Wort. Es hat Wirkung. Es ist lebensspendend. Im Wort war das Leben. Das Wort trägt das Leben in sich. Wir lesen im Johannesevangelium später: Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, Leben zu haben in sich selbst. Das Wort ist lebensspendend. Das Wort war das Licht der Menschen. Es ist offenbarend. Es scheint in die Finsternis. Es erleuchtet die Menschen. Es deckt die Wahrheit auf. Das Wort ist die Wahrheit. Die Wahrheit hat einen Namen. Das Wort zeigt, wer Gott ist. Und dieses Wort wurde Mensch. Es wurde Fleisch. Das steht hier für Mensch und nicht für die Sünde, wie in vielen anderen Stellen. Und es zeltete unter uns. Das Wort wohnte unter uns, wörtlich, es zeltete unter uns. Und das, der Charakter des Zeltes ist vorübergehend, flexibel, nicht dauerhaft. Das Wort kam uns nahe, es begegnete uns, es lebte wirklich mit uns. Und Gott zeltete schon einmal unter den Menschen, in der Stiftshütte, im Zelt der Offenbarung. Das Wort ist sichtbar geworden. Wir sahen seine Herrlichkeit, sichtbar für die Menschen. Das Wort war kein Phantom. Die Menschen sahen seine Wunder, seine Barmherzigkeit, seine Liebe und sie sahen die Macht seiner Auferstehung. Wir können ein erstes Ergebnis ziehen. Das Wort ist Gott und es wurde Mensch. Das Kind ist Gott. Johannes berichtet später auch wieder in seinem Evangelium, da sagt Jesus zu einem der Jünger, so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Und in einem der letzten Verse des Johannesevangeliums, diese sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Das ist quasi die Zusammenfassung des Johannesevangeliums. Wer kann das Wunder fassen? Gott in einem Baby. Gott in einer Krippe, nicht im Palast, in einer Krippe im Stall. Gerhard Ter Stegen dichtet in seinem Lied, Jauchzet ihr Himmel, im Vers 3. Sehet dies Wunder, wie tief sich der Höchste hier beuget. Sehet die Liebe, die endlich als Liebe sich zeiget. Gott wird ein Kind. Träget und hebet die Sünd, alles anbetend und schweiget. Das Kind ist Gott. Das erste Wunder, das Weihnachten in dieser aufgewühlten Welt, in dieses Chaos der Gefühle hineinleuchtet, in diese Finsternis hineinstrahlt. Das Kind ist Gott. Zweitens, Gott wird wirklich Mensch. Und das zweite Wunder ist bereits angeklungen. Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort Fleisch wird hier nicht für den sündhaften Charakter des Menschen, sondern im Sinne von menschlicher Gestalt verwendet. Im Römerbrief lesen wir, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Und Paulus schreibt den Philippern, aber er machte sich selbst zu nichts. Er nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden wurde. Er wurde uns gleich in vielem, aber nicht in allem. Nämlich er war ohne Sünde. Und das lesen wir im Hebräerbrief, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Christopher Smith schreibt in einem Beitrag in der letzten Zeitschrift von Faktum, Jesus war kein Phantom, er war kein Engel, er war kein mystisches, geisterhaftes Wesen. Während seiner Zeit auf Erden war er nicht nur manchmal Gott und manchmal Mensch, er war auch nicht zum Teil Gott und zum Teil Mensch. Er war zu jeder Zeit, während er auf der Erde war, voll und ganz Gott. Doch ebenso auch voll und ganz echtes menschliches Wesen. Das ist das Geheimnis der Menschwerdung. Soweit dieses Zitat. 100% wahrer Gott und 100% wahrer Mensch. Als Mensch kam er uns nahe. Er ist der gute Hirte. Er weidet seine Herde. Er hat die kleinen Kinder auf seinen Schoß genommen. Er hat sie geherzt. Er nimmt sich der Menschen an. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Sich einem Gott zu nahen als Mensch ist unmöglich. Aber einem Menschen, einem, der genauso fühlt, der genauso leidet, dem kann man sich anvertrauen. Einer, der barmherzig sein kann. Daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und drittens, Menschen werden wirklich Gottes Kinder. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Eine Kollegin sagte mir mal in einer Unterredung, in einer kleinen Diskussion, wir sind doch alle Kinder Gottes. Ich musste sie leider korrigieren und ich sagte, wir sind zwar alle Geschöpfe Gottes, Kinder Gottes sind aber nur die, die ihn aufnahmen. Und dann zitierte ich den vorgenannten Vers 12 und sie gab mir recht. Dass Menschen Gottes Kinder werden können, ist ein übernatürliches Wunder. Das ist nicht in unserer Verfügung gestellt. Ich habe mir vor Jahren in dieser Textstelle persönliche Fußnote dazu gemacht. Nicht ausgeblüht, heißt es da. Man wird nicht Gottes Kind durch Vererbung. In der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es nicht aufgrund natürlicher Abstammung. Gott hat nur Kinder, keine Enkelkinder. Auch wenn Kinder gläubige Eltern haben, also Kinder Gottes als Eltern haben, sind sie nicht automatisch auch Kinder Gottes. Sie müssen genauso an den Namen Jesu glauben, sich für Jesus entscheiden, wie ihre Eltern auch. Sie werden nicht geboren aus dem Willen des Fleisches, also nicht durch Verstand, durch meine Kraft, wiederum neue evangelistische Übersetzung, nicht durch menschliches Wollen und nicht aus dem Willen des Mannes. Hier gibt es keine Überredungskunst. Hier kann niemand anderes mich zum Kind Gottes machen, auch nicht Kraft irgendeiner Institution. Und auch nochmal, NEU, nicht durch den Entschluss eines Mannes. Also nicht aus Geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Dass ein Kind Gottes entsteht, ist ein übernatürlicher Akt. Von Gott gezeugt, aus Gott geboren. So viele aber ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die haben das Recht, die haben die Vollmacht, sich Kinder Gottes zu nennen. Lasst uns da noch mal ganz kurz verweilen. Genauso wie wir vor ein paar Minuten gesehen haben, dass Jesus zu 100% Gott und zu 100% Mensch war, etwas, was wir nicht verstehen können, das unseren Verstand übersteigt. So begegnen wir hier ebenfalls einem solchen Phänomen. Die Schrift sagt, so viele ihn aber aufnahmen. Hier muss also der Mensch tätig werden, er muss einen Entschluss fassen, er muss sich entscheiden, er muss Jesus in sein Leben aufnehmen. Ich habe damals ihm ein Angebot, mein Leben angeboten. Ich sage, du kannst machen mit mir, was du willst. Und dann hat er es auch tatsächlich angenommen. Ein paar Wörter weiter wird uns aber gesagt, nachdem in drei Negationen ausgedrückt wird, wie es nicht geschieht, dass der, der ihn aufnahm, aus Gott geboren ist. Es ist 100% Gottes Entscheidung, die Wiedergeburt ist ein Geschenk. Und der Entschluss, ihn aufzunehmen, liegt aber auch zu 100% in der Verantwortung des Menschen. Das Phänomen begegnet uns ständig in der Schrift. Unser Verstand kann das nicht begreifen. In einer Biografie von Adoniram Judson oder Judson, ich weiß nicht, wie man das recht ausspricht, das war ein Missionar, ein früher Missionar, der in Burma missioniert hat und dort vieles, vieles erleiden musste. Da hat einiges durchgemacht, dieser Mann. In dieser Biografie las ich folgende Begebenheit. Einmal sagte ein buddhistischer Lehrer, er könne nicht glauben, dass Christus den Tod am Kreuz erlitten habe, weil ein König niemals eine solche Erniedrigung seines Sohnes zulassen würde. Und darauf antwortete Judson, darum bist du kein Jünger Christi. Ein wahrer Jünger fragt nicht, ob eine Tatsache seinem Verstand einleuchtet, sondern ob sie in diesem Buch steht. Sein Stolz beugt sich vor dem göttlichen Zeugnis. O Lehrer, dein Stolz ist noch immer ungebrochen. Zerbrich ihn und beuge dich vor Gottes Wort. Allen, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Menschen werden wirklich Gottes Kinder. Das ist das dritte Wunder in der Nacht von Bethlehem. Auch das ist übernatürlich. Was zeichnet Kinder aus, sowohl die menschlichen als auch die göttlichen? Kinder haben ein Heimatrecht beim Vater. Sie wissen, wo sie hingehören. Sie haben Schutz und Geborgenheit, die durch nichts zu ersetzen ist. Sie gehören in die Familie Gottes. Es ist eine Zugehörigkeit. Und da schmeißt sie auch keiner raus. Kinder haben eine Zukunftsperspektive. Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, so heißt es im Psalm 23. Und Kinder leben in einer Liebes- und Lebensgemeinschaft. Sie sind für andere, andere sind für sie. Und das gilt für immer. Und denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Gott gibt ihnen die Zusage, dass sie diese Berechtigung haben. Da steht nicht, sie haben eine Vision, Kinder Gottes zu werden, oder eine Perspektive oder vielleicht die Aussicht, Kinder Gottes zu werden, die Möglichkeit, ein Kind Gottes zu werden. Nein, sie haben das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die Vollmacht haben sie, ein Kind Gottes zu sein. Wenn ich ein Recht habe, kann ich dies nötigenfalls einklagen. Bei Gott brauche ich das nicht. Er hat es mir verbindlich zugesagt und er steht zu seinen Zusagen. Wenn du Gott zum Vater hast, dann kann dich nichts mehr aus dieser Geborgenheit vertreiben. Kein Weihnachtsstress, keine Vorfreude und auch keine Vorangst. Damit hat sich alles verändert. Ich komme zum Schluss. Wir feiern heute Weihnachten, den sogenannten Heiligen Abend. Und ich wundere mich, wie ihr euch alle rausgeputzt habt. Hier, wie ihr der Reihe nach sitzt, man könnte singen, was liegt denn heute in der Luft? Irgendwas ist heute besonders. Ist es Vorfreude oder Vorangst? Ist da an dem Weihnachtsfest vielleicht mehr dran als nur Plätzchenduft, Glühwein, Kerzenschein und Glockenklang? Wirken die drei Wunder, die die Nacht von Bethlehem erleuchtet haben, auch heute noch? Ich kann bezeugen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich habe das Angebot Gottes, an seinen Sohn zu glauben, angenommen. Und ich habe diese Veränderung erlebt. Früher brauchte ich das auch alles. Tannenbaum, Kerzenduft, Weihnachtsmusik, Glockenklang. Aber heute ist das alles ganz anders. Ich brauche keine Weihnachtsstimmung mehr. Bei mir ist das ganze Jahr Weihnachten. Ich habe mal kurz vor Weihnachten mit der Hotline telefoniert, mit meinem Rechenzentrum, und irgendwie kam mir da drauf. Dann konnte ich der Frau auch bezeugen, ich brauche kein Weihnachten mehr, ich brauche keine Weihnachtsstimmung mehr. Ja, da bin ich drüber weg und ich konnte ja auch bezeugen, wer mich da drüber weggebracht hat, ja, dass der Herr Jesus mir diese Freiheit gegeben hat. Die Einsamkeit ist verschwunden. Wir waren Heiligabend nie mehr alleine oder gar einsam. Und fragt mal die Lina, die übrigens im Krankenhaus liegt, ja, wie sie mit dem Herrn Jesus lebt. Sie war einsam, jetzt nicht mehr. Wortwörtlich sagt sie immer wieder, er ist immer bei mir. Ich kann ihm alles erzählen. Wenn ich nachts aufwache, bin ich getrost, du bist bei mir. Und so ist sie jetzt auch im Krankenhaus. Ich bin nicht alleine, er ist bei mir, ich kann ihm alles erzählen. Die Einsamkeit ist verschwunden. Und ich habe so viele Geschwister, die mir in Freud und Leid beistehen, wo ich hingehen kann, die mich verstehen. Es ist alles anders geworden. Ein Heinrich Dieven, so habe ich das gelesen und verstanden, der war Direktor der Berliner Stadtmission. Er hat mal den krassen Gegensatz, den Unterschied zwischen Geborgenheit und Verlorenheit, zwischen im Vaterhaus drin und außerhalb des Vaterhauses wie folgt beschrieben. Ein Leben ohne Jesus, also als Kind der Welt, ist ein Leben vor dem Tod. Ein Leben mit Jesus, als Kind Gottes, ist ein Leben vor dem ewigen Leben. Ein Leben ohne Jesus ist ein Leben vor dem Tod. Ein Leben mit Jesus ist ein Leben vor dem ewigen Leben. Jesus tritt in diesen Versen, die wir gelesen haben, auch an dich heran. Er sagt, ich bin das ewige Wort. Ich bin der Schöpfer aller Dinge. Ich bin der, der das Leben in sich selbst hat und es dir auf ewig schenken kann. Ich bin der wahre Gott. Und ich bin Mensch geworden, habe mich erniedrigt, habe die Herrlichkeit beim Vater verlassen, für dich, um dich zu retten, um dir eine ewige Heimat beim Vater zu ermöglichen. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Wenn du dich vor ihm beugst, wenn du sein Angebot annimmst, dann wird das dritte Wunder der Weihnacht geschehen. Dann wirst du ein Kind Gottes. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann mach dich gleich jetzt an diesem Abend auf und gib Jesus dein Leben. Nimm ihn auf und er gibt dir das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Wenn dich eine unbestimmte Sehnsucht heute Abend hierher getrieben hat, dann gib diesem Drang nach und übergib dein Leben dem Herrn Jesus. Er wird dein Leben gestalten, sodass du zu seiner Ehre leben kannst. Du bist nicht alleine. Sprich mit uns, mit den Ältesten, mit den Diakonen oder mit dem, der dich heute Abend mitgebracht hat. Dann wird aus der Weihnachtssehnsucht, aus der Weihnachtsangst eine Weihnachtsfreude, die Ewigkeitscharakter hat. Amen.